Ja, vielen Dank für die nette Begrüßung. Es ist schön, bei euch zu sein. Ich bin zum ersten Mal hier. Vielen Dank auch für den sehr tollen Lobpreis. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin schon seit vielen Jahren Christ und habe so manchen Lobpreis-Gottesdienst oder Lobpreis erlebt, aber so einen Lobpreis habe ich noch nicht erlebt. Echt. Ich möchte euch herzlich gratulieren dazu. Ich denke, es liegt da eine Salbung gerade auf Eme, aber überhaupt auch eine Berufung für euch als Gemeinde, Gott zu loben in einer sehr, sehr originellen Weise. Und man denkt fast, wenn man da nach so einem Lobpreis predigen soll, ist Predigt überhaupt noch nötig? Denn schon der Lobpreis selbst hat uns zu Gott geführt, unser Herz berührt. Der Text der Lieder kam so originell rüber, dass sie uns bestimmt, also zumindest mich, ihr seid das wahrscheinlich schon gewohnt, angesprochen haben. Und so wünsche ich euch weiter viel Segen. Schön, bei euch zu sein. Es ist im Grunde ein Kanzeltausch. Andreas war vor einigen Wochen bei uns in Bad Gandersheim. Und ja, ich möchte nicht sagen, ich fühle mich jetzt verpflichtet oder habe mich verpflichtet gefühlt, herzukommen. Das haben wir so ausgemacht. Ich bin mit großer Freude hergekommen. Ich war zwar schon mal in diesem Haus, aber habe nur da aus dem Flur in den Saal reingesehen. Mehr habe ich also von eurem Gottesdienst nicht mitbekommen. Aber es ist schön, dass sich jetzt die Gelegenheit ergeben hat und ich freue mich, hier zu sein. Ich bin seit einem Jahr Pastor in Bad Gandersheim in der Agape-Gemeinde. Vorher war ich 12 Jahre in der Christengemeinde in Hameln. Vorher waren wir als Familie 2 Jahre auf der Bibelschule in Bad Gandersheim. Und ursprünglich, vielleicht interessiert euch auch mein Dialekt oder mein Akzent. Ursprünglich komme ich aus Rumänien, aus Siebenbürgen. Ich bin Siebenbürger Deutscher. Und wir sind nach der Wende nach Deutschland gekommen, haben uns dann im Schwarzwald angesiedelt und haben dann den Ruf gehört, Gott vollzeitlich zu dienen. Und so bin ich Quereinsteiger aus einem säkularen Beruf. Aber ich denke, dass Gott das wollte, dass ich aussteige und diesen Weg einschlage. Und so sind wir froh, in dieser Gegend zu sein. Bad Gandersheim ist was ganz Besonderes, auch für uns, in dem Sinn, dass wir mit der Bibelschule ganz eng zusammenarbeiten und uns gegenseitig segnen, uns gegenseitig helfen und unterstützen. Und das macht Spaß, das ist sehr interessant, das erfordert große Flexibilität. Und ja, wir sind ganz gespannt, was noch kommt. Zumal jetzt das neue Schuljahr bald anfängt, ein Rekordjahr an Anmeldungen. Und wir sind echt froh und gespannt, was Gott da tun wird. Ich bin verheiratet, habe 3 erwachsene Kinder, 2 Schwiegersöhne, werde im Oktober zum ersten Mal Großvater und das ist eine spannende Sache für unsere Tochter und für uns als Großeltern und natürlich für den Mann unserer Tochter und so weiter, ist klar. Also wir leben in spannenden Zeiten in unterschiedlicher Weise, auch weltgeschichtlich, politisch. Aber das Tolle ist, was wir eben schon besungen haben, Gott ist mit uns und Gott ist hier gegenwärtig. Gottes Wort ist die Wahrheit, Gottes Wort kann unser Leben verändern. Gott ist an deinem und meinem Leben interessiert, Gott möchte etwas in deinem und meinem Leben tun und ich bin überzeugt, dass er auch heute zu uns sprechen möchte. Ich möchte uns zum Anfang 2 Verse vorlesen, als Einstieg für mein Thema, und zwar der eine steht im 1. Petrusbrief in Kapitel 1, Vers 13 und der andere in den Psalmen. 1. Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 13 und dann Psalm 147, Vers 11. Wenn ich diese Verse lese, dann werdet ihr eigentlich schon gleich das Thema meiner Predigt herausfinden. 1. Petrus 1, Vers 13 zunächst einmal. Darum umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch zuteil wird in der Offenbarung Jesu Christi. Und Psalm 147, 11. Der Herr hat Gefallen an denen, die ihn fürchten, die auf seine Gnade hoffen. Ich denke, Sie sind inzwischen klar, was mein Thema ist. Auf Gottes Gnade hoffen. Auf Gottes Gnade hoffen. Unser Denken, unser Reden, unser Tun wird davon bestimmt, wie unsere Gesinnung ist, worauf wir uns ausgerichtet haben, was die Quelle unseres Lebens ist. Sie ist ein Ausdruck also meiner persönlichen inneren Einstellung. Worauf bin ich ausgerichtet? Wo hole ich meine Gedanken her? Wo hole ich meine Kraft her? Was ist die Quelle meines Lebens? Die Bibel spricht von ganz unterschiedlichen Dingen, die unser Denken, unser Reden, unser Tun nähren sollen und prägen sollen. Und ich denke, eins dieser Dinge ist Gottes Gnade. Und zwar unsere Hoffnung auf Gottes Gnade zu setzen. Und interessant, dass hier Christen aufgefordert werden, ihre Hoffnung auf Gottes Gnade zu setzen. Wir meinen vielleicht, wenn wir von Gnade reden, dass das bedeutet, dass Gott uns also rettet aus unserer Verlorenheit, aus unserer Schuld und Sünde und uns zu sich ruft, uns zu seinen Kindern macht. Und das ist absolut richtig und vollkommen wahr und soll verkündigt werden, je länger, je mehr. Aber interessant, sage ich noch einmal, ist, dass hier Christen aufgefordert werden, ihre Hoffnung ganz auf Gottes Gnade zu setzen. Also nicht nur Nicht-Christen, sondern eben Christen. Gott ist ein Gott der Gnade. Er wird immer wieder so angesprochen und das ist eins der großartigsten Dinge, die wir über Gott wissen können und sollen und müssen und die der Mensch wissen soll. Und darum, wen wundert's, dass wir dann aufgefordert werden, unsere Hoffnung, unser ganzes Leben auf Gottes Gnade zu setzen und zu gründen. Natürlich klingt es im ersten Augenblick, wenn wir von Gnade sprechen, so, dass wir meinen, naja, das bezieht sich wahrscheinlich auf Situationen, wo wir irgendetwas ausgefressen haben, wo wir irgendeinen Fehltritt gemacht haben und dann hoffen wir auf die Nachsicht, auf die Barmherzigkeit, auf ein möglichst mildes Urteil unseres Gottes. Das würde man so in erster Reihe vielleicht mit Gnade bezeichnen und das ist gewissermaßen schon so. Oder nehmen wir mal zum Beispiel eine Politesse, die uns gerade erwischt, dass wir falsch parken und wir kommen gerade dazu, als sie da unsere Nummer, unsere Autonummer in ihr Gerät eintippt und dann hoffen wir sehr, dass wir sie überzeugen können, uns gnädig zu sein und uns doch nicht zu bestrafen, denn wir wollten ja nur 2 Minuten schnell in den Laden und fahren ja jetzt gerade weg. Das ist so ähnlich eben mit Hoffen oder wie Hoffen auf Gnade. Aber ich denke, Gnade ist viel, viel mehr. Natürlich, ich denke, euch geht es so wie mir. Wir als Menschen sind eigentlich nicht so sehr erfreut darüber, auf die Gnade eines anderen angewiesen zu sein. Wir möchten eher jemandem helfen, wir möchten eher selber jemandem gnädig sein, aber auf die Gnade eines anderen angewiesen zu sein, ist nicht gerade so unser höchstes Ziel. Und entspricht auch nicht so unserer Natur, oder ich weiß nicht, vielleicht geht es euch anders. Aber in unserer Beziehung zu Gott ist das ganz anders. Wir sind absolut auf Gottes Gnade angewiesen. Das müssen wir wissen. Ohne Gottes Gnade sind wir verloren, und zwar für alle Ewigkeit. Das sagt uns die Bibel sehr deutlich, und das habe ich vorhin erwähnt. Wir brauchen also Gottes Gnade unbedingt. Wir brauchen sie wie die Luft zum Atmen. Im Jakobusbrief in Kapitel 3, Vers 2 heißt es, denn wir fehlen alle viel. Und ich hoffe, du bist ehrlich genug, das auch auf dein Leben beziehen zu können. Ich möchte es auf mein Leben beziehen. Also wir fehlen alle viel und brauchen Gottes Gnade wie die Luft zum Atmen. Jeder Regentropfen, jeder Sonnenstrahl, jeder Bissen Brot ist ein Ausdruck der Gnade Gottes. Und es ist gut, diese Einstellung zu haben. Darum habe ich es auch so angefangen, dass unsere Einstellung, unser Denken, Reden und Handeln geprägt. Und es ist gut, diese Einstellung zu haben. Es ist nötig. Und wir werden gerade eben in diesen Anfangsversen aufgefordert, unsere Hoffnung auf Gottes Gnade zu setzen, weil wir ohne Gottes Gnade wirklich verloren gehen. Jemand hat gesagt, alles, was besser ist als der Tod, ist Gnade. Alles, was besser ist als der Tod, ist Gnade, weil wir eben den Tod verdient haben, wie die Bibel das sagt. Was heißt nun Gnade? Ich komme noch einmal zurück zum Anfangsgedanken. Gnade bedeutet also zum einen wirklich, ich bin von meiner Schuld freigesprochen. Meine Sünde wird mir vergeben, ist mir vergeben. Und zwar deswegen, weil das Todesurteil, das ich verdient hätte, ein anderer für mich getragen hat. Natürlich denken wir jetzt in erster Linie an Jesus, klar, was jetzt unsere Schuld und Sünde betrifft. Aber wir wissen es ja auch aus dem ganz normalen irdischen Leben. Wenn jemand anders die Strafe für einen Schuldigen trägt, dann ist das Gnade. Dann wird der Schuldige begnadigt. Und erst recht ist das so in unserer Beziehung zu Gott. Epheser 2, Vers 8. Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch den Glauben, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Also hier wird Gnade mit einer Gabe, mit einem Geschenk Gottes verglichen und zusammengebracht. Oder Römer 6, Vers 23. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Und ich verstehe, dass das auch der Grund ist, warum wir regelmäßig Abendmahl feiern. Warum Jesus uns gesagt hat, ihr sollt das immer wieder tun zu meinem Gedächtnis. Ihr sollt das ja nicht aus den Augen verlieren. Es soll immer wieder neu in eurem Leben abgedatet werden, wie man heutzutage sagt, dass ihr aufgrund meiner Gnade, aufgrund meines Opfertodes das ewige Leben hat, will Jesus sagen, habt. Darum sollen wir immer wieder Abendmahl feiern. Und ich hoffe und denke und wünsche es auch bei uns in der Gemeinde und sage es auch immer wieder, dass das eben der Zweck des Abendmahls ist, dass wir denken sollen, worauf sich unsere Rettung, unser ganzes Leben gründet. Und es war eben keine billige Gnade, die uns Jesus geschenkt hat, die uns Gott geschenkt hat. Er hat diese Gnade teuer bezahlt. Er hat sie bezahlt mit seinem Blut, mit seinem Leben. Ihr seid teuer erkauft, sagt Paulus im 1. Korintherbrief. Wir sollten aber also immer wieder Gott zunächst einmal für die Gnade unserer Errettung danken. Das tun wir im Lobpreis, das tun wir in Gebeten, das tun wir bei verschiedenen Gelegenheiten, das tun wir im Abendmahl, und das ist gut so und das sollen wir auch beibehalten. Aber zum anderen werden also Christen, die bereits die Gnade der Rettung erlebt haben, werden aufgefordert, trotzdem weiterhin ihre Hoffnung ganz auf die Gnade zu setzen, auch wenn sie nicht gerade gesündigt haben, auch wenn sie nicht gerade einen Fehltritt getan haben und nun um Gottes Gnade bitten aufgrund des Erlösungswerkes von Jesus, trotzdem sollen wir grundsätzlich unsere Hoffnung auf Gottes Gnade setzen, sie in unser Leben einplanen. Denn Gnade hat eben nicht nur mit Sündenvergebung etwas zu tun, sondern ist eben Gottes Gabe, Gottes Geschenk, Gottes Wohlwollen, Gottes unverdiente Gunst, Gottes Entgegenkommen. Schon nur, dass sich Gott um uns kümmert, dass Gott uns liebt, dass Gott uns segnet, dass Gott barmherzig ist. All diese Dinge sind Gegenstand und Inhalt der Gnade Gottes. Darum sagt auch Johannes im Johannesevangelium in Kapitel 1, Vers 16, aus seiner Fülle haben wir genommen Gnade um Gnade. Und Gnade und wieder Gnade. Und der heutige Tag ist wieder Gnade. Und dass wir leben, ist wieder Gnade. Und dass wir satt zu essen haben, ist wieder Gnade. Und dass wir hier versammelt sein dürfen und in Frieden und Ruhe Gottesdienst feiern dürfen, ist Gnade. Aus seiner Fülle haben wir genommen Gnade um Gnade, Geschenk um Geschenk, Gabe um Gabe, Liebe um Liebe, Barmherzigkeit, Segen, Fürsorge. Die Fülle der Gnade ist für uns offen. Setzt eure Hoffnung ganz auf Gottes Gnade. Wenn Gott etwas tut, was er eigentlich nicht tun müsste, sag's noch einmal. Wenn Gott etwas tut, was er eigentlich nicht tun müsste, wozu er eigentlich nicht verpflichtet ist, und wie gesagt, wenn wir sogar etwas anderes verdient hätten, wenn er ersetzt, was uns fehlt, wenn er dazu tut, was Mangel ist in unserem Leben, wenn er uns gibt, was uns der Teufel geraubt hat, wenn er sich um uns kümmert wie ein Vater um seine Kinder, kann das wirklich in diesem einen Wort zusammengefasst werden: Gnade von Gott. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte gehört habt, das ist eine ausgedachte, eine erfundene Geschichte, aber ich denke, sie sagt uns sehr viel. Ein Christ kam an die Himmelspforte und hat sehr stark damit gerechnet, dass er da Einlass bekommt, dass er also in den Himmel kommt. Und der Engel, der an der Pforte stand, sagt ihm: Du weißt, dass für den Eingang in den Himmel 100 Punkte erforderlich sind. Dieser Mann ist ziemlich selbstsicher und sagt, also das dürfte eigentlich kein Problem sein. Und da sagt ihm der Engel, also ja, sag mal, was hast du eigentlich aufzuweisen, um jetzt da in den Himmel reinkommen zu dürfen? Ja, und dieser Mann sagt, also erstens einmal habe ich ein Leben lang treu in der Gemeinde mitgearbeitet. Ich war einer der engsten Mitarbeiter da und habe wirklich alles gegeben, was ich geben konnte. Der Engel sagt, wow, super, ein Punkt. Ja, hast du noch was aufzuweisen? Ja, also ich habe im Laufe meines Lebens eine ganze Reihe Menschen zu Jesus geführt. Die sind durch mich gerettet worden. Ich habe sie wirklich zu Jesus gebracht und sie sind treu in der Gemeinde. Wow, super, ein Punkt. Hast du noch etwas aufzuweisen? Ja, also ich habe außerdem noch Missionare unterstützt mit ziemlich erheblichen Opfern. Ich habe sie besucht, ich habe mich um die Missionare gekümmert. Wow, toll. Noch ein Punkt. Schön langsam kommt der Mann ins Schwitzen, weil er jetzt schon etwas intensiver nachdenken muss, was er sonst noch aufweisen könnte. Ach so, ja, ich habe immer wieder die Kranken besucht in der Gemeinde und habe mich um sie gekümmert, um die Bedürftigen. Wow, toll. Noch einen Punkt. Ja, und als er diese 4, 5 Punkte zusammen hatte und gesehen hat, dass ihm eigentlich noch 95 fehlen, da ist er immer kleiner geworden und hat gesagt, also der Rest kann nur noch Gnade sein. Sagt der Engel, wow, 100 Punkte. Und das ist zwar eine Geschichte, ich denke nicht, dass sie stattgefunden hat, aber unterstreicht eine ganz große Wahrheit. Unterstreicht das, was uns das Neue Testament sehr, sehr deutlich sagt. Wir werden niemals durch unsere Werke gerettet, sondern so sehr Werke auch nötig sind aufgrund unseres Glaubens, weil wir Jesus lieben, weil wir Gott lieben, sind all diese Dinge, die auch dieser Mann aufgezählt hat, sehr, sehr wichtig und gut und nützen dem Reich Gottes. Aber das, was uns in den Himmel bringt, sind die restlichen 95 Punkte, jetzt in Anführungszeichen gesagt. Jakobus empfiehlt uns in seinem Brief, wenn wir verreisen oder wenn wir planen zu verreisen, sollten wir sagen, wenn Gott will und wir leben. Mit anderen Worten, ich kann gut planen, ich kann mir Karten anschaffen und ein Navi und kann buchen und kann alles Mögliche organisieren, aber das Eigentliche muss Gott geben. Denn wenn er mir nicht seine Gnade gibt, wenn ich dann gar nicht mehr lebe, dann nützt alles Planen nichts. Eine sehr gute Empfehlung. Wenn ich mit dem Auto heute hier angekommen bin, ist das nicht unbedingt meiner Kunst zu fahren zuzuschreiben. Ich habe mich bemüht, auf der Straße zu bleiben. Ich habe mich bemüht, in keinen reinzufahren und keine Menschen zu überfahren. Es waren zwar ziemlich wenige auf der Straße, aber trotzdem, es hätte alles Mögliche passieren können. Ich denke, das ist kein Geheimnis für uns. Wir lesen es immer wieder in Medien, wie unerwartet Menschen aus dem Leben scheiden, einfach weil einer auf die falsche Spur gerät und frontal zusammenstoß, sogar diese Tage. Und plötzlich waren Mutter und ein, zwei Kinder weg. Wenn Gott will und wir leben, rechne mit Gottes Gnade. Es ist Gottes bewahrende Gnade. Es ist Gottes helfende und führende Gnade. Paulus sagt im 1. Korintherbrief in Kapitel 3, Vers 6, ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber hat das Gedeihen gegeben. Also Paulus war nicht Gärtner und Apollos nur zum richtigen Verständnis. Er hat das geistlich gemeint im Reich Gottes. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, aber das Eigentliche, bei aller Mühe, die wir uns gegeben haben, bei all unserer Leistung, bei all dem, was wir getan haben, das Eigentliche, das Wesentliche, das Grundsätzliche, nämlich das Gedeihen, hat Gott gegeben. Natürlich bezieht sich das auch auf unseren Garten und auf die Landwirtschaft, ganz klar. Wir wissen es nur zu gut, wenn ein Dürrejahr kommt oder wenn eine Überschwemmung kommt oder was immer für Naturkatastrophen, dann kann die ganze Mühe vieler, vieler Menschen dahin sein. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber hat das Gedeihen gegeben. Und fast im gleichen Atemzug sagt Paulus auch, alles, was ich bin und habe, ist Gottes Gnade. 1. Korinther 15, Vers 10, aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade, die er an mir erwiesen hat, ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe mehr gearbeitet als sie alle. Jedoch nicht ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir ist. Welch ein Vers! Hier spricht ein hochintelligenter Mann, der entsprechende theologische Ausbildung hatte. Hier spricht ein Mann, der, denke ich, trotzdem in aller Bescheidenheit sagt, ich habe gearbeitet mehr als alle anderen. Und dieser Mann sagt im gleichen Vers, alles, was ich bin und getan habe, ist eigentlich, wenn man es genau nimmt, Gottes Gnade. Selbst das, was ich tun konnte. Wenn ich nicht gesund bin, wenn ich nicht habe, was ich brauche, kann ich auch nichts tun. Und darum sieht das Paulus sehr, sehr richtig. Und so finde ich einen großartigen Zusammenhang zwischen unseren Eingangsversen und all diesen Aussagen, die verschiedene Menschen der Bibel tun. Und ich merke, hier geht es um meine Einstellung, meine Grundeinstellung unseres Lebens. Baue ich auf mich, auf meine Fähigkeiten, auf die Möglichkeiten, die ich habe, so sehr wir dafür dankbar sind und uns freuen sollten und wirklich Gott preisen sollten dafür. Aber letztendlich ist es Gottes Gnade. Also Gottes Gnade ist nicht nur die einzige Möglichkeit, Kind Gottes zu werden, sondern es ist auch die einzige Möglichkeit, Kind Gottes zu bleiben. Im Hebräerbrief in Kapitel 13, Vers 9 heißt es, es ist gut, dass das Herz fest wird, was durch Gnade geschieht. Vielleicht sagt der eine oder andere, der schon lange Christ ist, ich bin auch seit 40 Jahren Christ, könnte sagen, also das, was ich jetzt bin und die Festigkeit meines Herzens, die ich zum Teil meine zu haben, ist ein Produkt meiner guten Erziehung, ich komme aus christlichem Elternhaus, ist ein Produkt meiner Sonntagsschulzeit und meine Zeit in der Jugend, ist ein Produkt meiner 40 Jahre Gemeindezugehörigkeit, ist ein Produkt meines Bibelstudiums, ist ein Produkt meiner Bibelkenntnis. Und all diese Dinge haben dazu beigetragen, dass mein Herz fest geworden ist, dass ich stabil geworden bin, obwohl ich noch sehr instabil bin. Aber hier sagt der Hebräerbrief, es ist gut, dass das Herz fest wird, aber all das geschieht durch Gnade und nicht durch eigene Leistung. So sehr Bibellesen wichtig ist, so sehr Lobpreis wichtig ist, so sehr Gemeindezugehörigkeit wichtig ist, so sehr Gottesdienste und Gemeinschaften und Hauskreise und was immer wir haben wichtig sind, ist es Gottes Gnade, die unser Herz stabil macht. Also ich verstehe, Gottes Gnade bedeutet, dass Gott ergänzt, was mir fehlt. Gott tut hinzu, was ich nicht leisten kann, damit das maßvoll wird. Noch einmal zu den 100 Punkten. so verstehe ich Gottes Gnade und ich kann das sehr leicht nachvollziehen, gerade auch anhand dieser Verse, die wir gelesen haben. Wir tun, was wir tun können, aber das Wesentliche tut Gott. Gott ergänzt, was uns fehlt, um seiner Norm, seinem Anspruch gerecht zu werden. Manchmal fällt es uns schon schwer, dem Anspruch von Menschen gerecht zu werden. Ob es der Ehepartner ist, ob es der Chef ist, ob es der Pastor ist. Es gibt Leute, die sehr viel von uns erwarten und denen wir nie genug tun, denen das nie gut genug ist, was wir tun. Solche Menschen gibt es leider, wohl dem, der nicht unter solchen Menschen arbeiten muss. Wenn wir schon nicht einmal dem Standard von Menschen oft entsprechen können, wie viel weniger können wir Gottes Norm, Gottes Anspruch, Gottes Level entsprechen? Wir sind weit davon entfernt, wenn wir an Gottes Perfektion, an Gottes Heiligkeit, an Gottes Erhabenheit und Macht denken und an allem, was sein Wesen ausmacht. Wir können Gottes Anspruch nicht entsprechen, wenn er uns nicht Gnade gibt, wenn er nicht ergänzt, was uns fehlt. Und es fehlt uns das meiste. Nehmen wir ein anderes Beispiel. Angenommen, ich möchte meinem Sohn oder mein Sohn braucht ein Auto und ich möchte ihm ein Auto, das 5000 Euro kostet, kaufen. Und er hat auf seinem Sparbuch 500 Euro. Da sind die restlichen 4500 Gnade, Geschenk, Gabe. Er freut sich, dass er das Auto hat. Aber nicht, weil er die 500 Euro hatte. Mit dem hätte er vielleicht ein besseres Fahrrad kaufen können. Aber er hat ein Auto bekommen, weil einer gnädig war. Und wenn die 500 Euro auch noch von Oma Gerda und Opa Hans waren und so Geschenke zum Geburtstag und so weiter, dann waren selbst die 500 Euro Gnade. Also der Unterschied, die Differenz zwischen dem, was meine Möglichkeiten ausmacht, letztendlich meine Schwachheit, meine Unvollkommenheit und dem Anspruch Gottes, dem Level Gottes, dieser Unterschied, diese Differenz muss mit Gnade bezeichnet werden. Und darum sagt uns die Bibel, setzt eure Hoffnung auf diese Gnade und Gott will wirklich ergänzen in eurem Leben, was euch fehlt. Wir können da auch ein anderes Beispiel nehmen. Ihr kennt vielleicht die Schleusen und wie Schleusen funktionieren. Wo ein Schiff, das vielleicht ultra hochmodern ist, nach höchstem Standard, wenn ein Schiff da an diese Schleuse rankommt, ist erstmal die Fahrt vorbei. Weiter kann es nicht. Es ist auf diese Schleuse angewiesen und zwar, dass es in diese Schleuse reinfährt, dann wird das Tor zugemacht, dann wird da Wasser reingegossen. Das könnte sogar ein Kind machen, wenn es da immer Wasser mit dem Eimer reinschöpft. Und es hebt das gesamte Schiff auf das nächste Niveau und das Schiff kann weiterfahren. Im Panama-Kanal gibt es einen Höhenunterschied von 26 Metern. Dieser Höhenunterschied wird durch ganz unterschiedliche Schleusen, durch ein ganzes Schleusensystem dann überwunden. Auch vielleicht ein Beispiel, das uns helfen könnte, was Gnade bedeutet. Auch dieses Schiff braucht Gnade, es braucht äußere Hilfe. Ich kann leider auf ein sehr eindrückliches Beispiel nicht allzu sehr eingehen, und zwar die Speisung der 5000. Ich gehe davon aus, dass die meisten von uns diese Begebenheit kennen, wo Jesus mit 5 Broten und 2 Fischen eine Menge von 5000 Männern, man schätzt, dass es vielleicht etwa 10.000, 12.000 Menschen insgesamt waren, mit Frauen und Kindern. Diese Menschen hat Jesus mit 5 Broten und 2 Fischen gespeist. Und ich bin hundertprozentig überzeugt, dass das auch so war. Das könnt ihr gerne nachlesen. Ich möchte jetzt nicht allzu sehr darauf eingehen. Aber diese 5 Brote und 2 Fische, wissen wir alle, hätten niemals, nicht im Entferntesten, gereicht, um diese große Menge der Menschen zu speisen. Und Jesus ergänzt in seiner Macht, in seinen Möglichkeiten, Jesus ergänzt, was noch fehlte, damit diese Leute satt werden. Und sie sind so satt geworden, dass auch noch 12 Körbe übrig geblieben sind. Einfach weil Jesus ergänzt hat. Er hat Gnade geschenkt. Aber Jesus wollte zunächst einmal, dass seine Jünger ihren Mangel eingestehen. Sie haben gesagt, wie sollen wir das machen? Das ist doch unmöglich. Das Einzige, was wir eben haben, sind 5 Brote und 2 Fische. Und das ist der Hauptknackpunkt, den Jesus auch bei uns erreichen möchte. Und das ist der Hauptknackpunkt, der uns manchmal so schwer fällt. Wir wissen ja, gerade in unserer Gesellschaft, gerade in unserem Land, wie stolz die Menschen sind auf ihre Leistung und wie sie meinen, aufgrund dessen, was sie so im Leben getan haben und dass sie letztendlich ja niemanden umgebracht haben und dass sie eigentlich gute Leute sind und so, dass Gott durchaus zufrieden sein müsste mit ihnen. Wir wissen, wie schwer es uns fällt, und ich möchte uns einschließen, wie schwer es uns fällt, Mangel einzugestehen. Und zu sagen, ich brauche Hilfe, ich brauche Gnade. Schon wenn wir jemanden um Hilfe bitten sollen, müssen, denken wir auch zunächst einmal, also gibt es irgendeine Möglichkeit, dass ich das vermeide? Kann ich es nicht vielleicht doch alleine schaffen? Nur um nicht jemanden in Anspruch nehmen zu müssen. So sind wir Menschen. Aber es ist wichtig, dass wir unsere Hilfsbedürftigkeit erkennen, erst recht im Blick auf unsere Rettung, aber auch eben in unserem Alltagsleben. Morgens, wenn ich aufstehe, zu sagen, Herr, ich brauche heute deine Gnade. Herr, ich brauche heute deine Weisheit. Ich möchte in diesen Tag hineingehen und fleißig sein und tun, was ich tun kann. Aber ich bin auf dich angewiesen. Auf deinen Schutz, auf deinen Segen, auf deine Hilfe, auf so unterschiedliche Dinge. Und das meint Jesus, wenn er in Seligpreisungen sagt, selig sind die geistlich Armen. Damit meint er nicht die geistig Armen. Er meint nicht die, die vielleicht psychisch ein bisschen zurückgeblieben sind oder die eben psychisch krank sind. Nein, selig sind die geistlich Armen. Die erkennen, Herr, ich bin arm. Diese 5 Punkte reichen nicht. Ich brauche deine Ergänzung. Ich brauche dich selbst. Wir wollen uns alles selber erarbeiten, selber verdienen, selber erkämpfen. Aber in 2. Korinther 12, Vers 9 ist interessant, dass Gott wiederum zu Paulus schreibt, und er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Und auch da haben wir wieder einen Vers, der meines Erachtens genau diese Sache anspricht. Meine Gnade, sagt Gott, wird dort vollkommen, kommt dort zum Zuge, wird dort wirksam, wo du auf den Punkt kommst zu erkennen, ich bin schwach, ich brauche Hilfe. Also Demut ist die erste Bedingung, dass wir Gnade empfangen können. Und gerade Demut fällt uns so schwer. Interessant ist, dass Petrus in seinem ersten Brief in Kapitel 5, Vers 5 sagt, denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Wenn einer etwas von Gnade versteht, wenn einer das Recht hat, sagen wir mal so, etwas über Gnade zu sagen, dann ist es Petrus. Der hat wirklich Gottes Gnade erlebt. Der hat wirklich die Gnade von Jesus erlebt. Und dieser Mann schreibt in seinem ersten Brief, dem Demütigen gibt Gott Gnade. Es ist zwar ein Zitat aus dem Alten Testament, aber dieser Mann hat es begriffen. Dieser Mann hat es erlebt. Gott schenkt dem Demütigen Gnade, aber dem Hochmütigen, dem, der sagt, ich schaffe es, ich krieg's hin, letztendlich habe ich ja so viel Erfahrung, letztendlich habe ich ja so viele Möglichkeiten, dem Hochmütigen wird Gott widerstehen. Das Schlimmste, was einem Menschen passieren kann, ist, wenn ihm Gott widersteht. Steht hier in der Bibel. Jesus sagt in Johannes 15, Vers 5, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Und damit verstehe ich, ohne dass ich euch gnädig bin, könnt ihr nichts tun. Wir sagen vielleicht, das tun doch so viele Menschen alles Mögliche. Wenn Gott ihnen nicht gnädig wäre, wenn Gott nicht regnen und die Sonne scheinen lassen würde, wenn Gott nicht die Gesundheit und das Leben geben würde, könnten sie wirklich nichts tun. Zurück zu unserer Speisung der 5000, ich komme auch zum Schluss. Diese 5 Brote und 2 Fische, die ein kleiner Junge hatte, waren wirklich wenig. Und Jesus sagt nicht, hey Leute, also komm, 5 Brote und 2 Fische, also komm. Guckt noch ein bisschen mehr muss es schon sein. Das ist zu wenig. Also wie viele von euch glauben, dass Jesus auch aus 3 Broten und 1 Fisch diese Menge satt gekriegt hätte? Einer glaubt das, okay, 2. Die anderen können nach dem Gottesdienst kommen, dann beten wir für euch, dass euer Glaube gestärkt wird. Jesus hätte auch mit 3 Broten und 1 Fisch oder mit 2 Broten oder mit ganz wenig diese Menge satt bekommen. Letztendlich war es ihm wichtig, dass ihm das gebracht wird, was sie hatten. Wie entlastend, wie befreiend dieser Gedanke ist. Wir leben ja gerade in unserer Gesellschaft so sehr unter Leistungsdruck. Noch mehr, noch mehr, noch mehr. Das, was du tust, reicht nicht aus. Du musst noch mehr leisten, noch mehr Überstunden machen, noch effizienter sein. Das ist der Trend in unserer Gesellschaft. Leider, leider. Und darum nehmen die psychischen Krankheiten und Burnout zu. Wir wissen, wie dramatisch diese Entwicklung ist. Und wie befreiend ist es, zu wissen, ich kann Jesus das bringen, was ich habe. Und wenn ich nicht so schön singen kann wie Aimé, und wenn ich nicht so toll Gitarre spielen kann und Klavier spielen kann wie die anderen Musiker, dann muss ich das auch nicht. Und Gott wird dich niemals fragen, warum hast du nicht so gesungen wie Aimé? Er wird dich fragen, was hast du mit dem getan, was ich dir gegeben habe? Mit dem, in Anführungszeichen, wenigen. Und Gottes Standard ist oft ganz anders als unserer. Und was in unseren Augen oft so unscheinbar ist, so wenig ist, ist in Gottes Augen so hoch. Und darum brauchen wir die Erkenntnis des Standards Gottes, damit er uns zeigt, was wirklich in seinen Augen wertvoll ist. Es kommen immer wieder Menschen, gerade alte Mütterchen, ältere, schwache Menschen und sagen, ja, was kann ich noch im Reich Gottes tun? Da sage ich solchen Menschen, also dein Gebet ist unglaublich wichtig. Wenn du treu betest, dann ist das das Beste, was du tun kannst. Diese Menschen meinen ja nur beten. Und so könnte man noch andere Beispiele anführen. Jesus will das gebrauchen, was ich habe. Wenn ich es ihm bringe, wenn ich es davon, von ihm segnen lasse, dann will er es ergänzen, dann will er es gebrauchen, dann will er es einsetzen. Und er kann es ergänzen, er kann es vermehren. Und selbst in einem Gottesdienst sollten wir beten, Herr, schenk Gnade an diesem Tag. Denn das, was wir reden, das, was wir predigen, das, was wir hier tun, reicht bei weitem nicht. Aber vermehre du es, mach du etwas daraus. Darum heißt es in der Bibel, das Wort, das ausgestreut wird, wird nie leer zurückkommen. Das ist die große Hoffnung der Pastoren. Es wird seine Frucht bringen zu seiner Zeit. Aus seiner Fülle haben wir genommen Gnade um Gnade. Darum sei nicht zu stolz, Gottes Gnade in dein Leben einzubeziehen. Aber tue alles, was du tun kannst. Und bedenke, auch das ist Gnade. Es ist sehr heilsam, die eigenen Grenzen zu entdecken und Gottes Möglichkeiten in Anspruch zu nehmen. Es ist sehr heilsam, zu sehen, wer man selber ist und zu glauben, wer Gott ist. Und darum lasst uns unsere Hoffnung ganz auf Gottes Gnade setzen. Ich lese diese Verse noch einmal. Darum umgürtet die Lenden eurer Gesinnung. Seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch zuteil wird in der Offenbarung Jesu Christi. Der Herr hat Gefallen an denen, die ihn fürchten, die auf seine Gnade hoffen. Amen. Vater im Himmel, wir möchten dich wirklich von ganzem Herzen preisen, dass du nicht so mit uns umgegangen bist und gehandelt hast, wie wir es verdient hätten. Vater, wir haben nicht Worte und wir haben nicht Fähigkeiten und Möglichkeiten, dich zu preisen und dich anzubeten und dir zu danken, dass du uns nicht für alle Ewigkeit verworfen hast, sondern uns entgegengekommen bist und uns Gnade geschenkt hast. Und Herr, wenn wir denken, was dich diese Gnade gekostet hat, kommen wir umso mehr in Staunen, aber auch in tiefe Ehrfurcht und in Beugung vor dich. Herr, wir beten dich an jetzt auch in diesem Gottesdienst, hier im Harz, hier an diesem Ort, wo auch so viele Menschen leben, die deine Gnade zwar genießen, aber sie nicht anerkennen. Darum wollen wir umso mehr als deine Kinder, Vater im Himmel, dir für deine Gnade danken, aber dir auch tagtäglich, auch in der nächsten Woche und in unserem weiteren Leben, unsere Hoffnung auf deine Gnade zu setzen. Und wir möchten dich bitten, dass du uns auch hilfst, in deiner Gnade das zu tun und das zu nutzen, was du uns an Kraft, an Talenten, an Möglichkeiten gegeben hast. Herr, wir erheben dich. Wir freuen uns an dir. Wir freuen uns über deine Liebe. Wir beten dich an, Vater. Und ich bitte dich, Herr, für jeden Einzelnen jetzt, der hier in diesem Raum ist, dass wir in dieser Einstellung, in dieser Gesinnung auch in die neue Woche gehen und dich für deine Gnade preisen und unsere Hoffnung auf deine Gnade setzen. Amen.